Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Mit Gesa Ufer. Schön, dass Sie zuhören. Die Geschichte der Woche, die hat diesmal mein Kollege Marius Elfering in Köln recherchiert. Hallo, grüß dich, Marius.
Hallo.
Du bist freier Journalist in Köln und hast schon häufiger sehr berührende Geschichten hier bei uns ins Radio gebracht. Wie bist du auf die Geschichte von Hülya gestoßen?
Ja, also das ist natürlich irgendwie immer sehr unterschiedlich, wie man auf die Geschichten stößt. Wenn du jetzt mich nach der Geschichte heute fragst, also der Geschichte von Hülya Al, dann war es so, dass mir einfach tatsächlich ihre Biografie in die Hände gefallen ist. Sie hat diese Biografie vor gut 15 Jahren geschrieben und ich habe so gedacht, ja, diese Geschichte, die ist irgendwie so facettenreich, so unglaublich, würde ich auch sagen, teilweise wild, die würde ich hier gerne erzählen. Und dann, ja, habe ich Hülya halt angerufen, wie man das so macht, und sie gefragt, ob sie vielleicht Lust darauf hätte. Sie war erstmal nicht so begeistert wie ich. Mhm. Das liegt daran, es war so, als sie damals ihr Buch rausgebracht hat.
Wann war denn das ungefähr?
So vor 15 Jahren. Mhm. Genau, da hat sie auch mit Journalisten und Journalistinnen gesprochen und da teils ziemlich negative Erfahrungen gemacht. Also ihr Gefühl damals war so, dass ihre Geschichte vor allem benutzt wird, um Klischees und Vorurteile gegenüber muslimischen Familien zu bedienen.
Okay.
Genau, das war so ihr Bedenken auch, als sie mit mir gesprochen hat. Und sie hat sich dann auch etwas Bedenkzeit genommen. Wir haben dann auch nochmal gesprochen. Ich habe ihr dann nochmal gesagt, dass hier bei Plus Eins die Menschen und ihre ganz persönlichen Geschichten ja im Vordergrund stehen. Und nachdem sie dann hin und her überlegt hat, hat sie eben zugesagt. Also bin ich nach Stuttgart gefahren, wo sie heute lebt. Da habe ich sie dann in ihrer Wohnung besucht. Das Mikrofon habe ich übrigens auch erstmal ausgelassen, damit wir uns beide so ein bisschen eingrooven können noch.
Ja.
Es gab dann Kaffee und Kekse. Hülya ist so eine sehr zurückhaltende Frau. Sie hat lange braune Haare. Und manchmal hatte ich so den Eindruck, dass ihr total viele Gedanken auf einmal in den Kopf schossen, während wir miteinander gesprochen haben. Also sie hat immer so mild gelächelt, so sich nicht so in die Karten gucken lassen, abgewogen, was sie als nächstes sagt. So als könne sie sich auch nicht so selbst entscheiden, in welche Richtung sie ihre Geschichte jetzt weiter erzählt.
Ja,
und als ich dann gemerkt habe, dass sie sich einigermaßen sicher gefühlt hat, da habe ich dann das Mikrofon angemacht und Hülya hat mir erzählt, dass sie drei Geschwister hat und ihre Rolle unter den Geschwistern war immer eine ganz besondere.
Also im Türkischen sagt man Abla, große Schwester. Ich bin die Älteste und auch die große Schwester. Ich habe ja auch auf meine Geschwister aufgepasst, ganz, ganz oft sogar. Ich habe Geschichten geschrieben, gespielt, gekocht für sie, also...
Du merkst es vielleicht schon, da lastet so ein Druck auf Hülya in dieser Familie.
Ja, spannend, Marius. Ich wollte noch mal kurz fragen, weil ich das gar nicht richtig einschätzen kann. Wie alt ist Hülya wohl ungefähr?
Hülya ist heute Anfang 40. Mhm. Damals, die Zeit, über die sie jetzt gerade spricht, da war sie noch ein Kind. Da ist unglaublich viel Druck in der Familie, das merkst du vielleicht schon.
Ja.
Also sie wächst in den 80er Jahren in Rielinghausen, einem kleinen Ortsteil von Marbach in Baden-Württemberg auf.
Mhm.
Ihr Vater ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Er arbeitet den ganzen Tag in einer Fabrik und ihre Mutter hilft dem örtlichen Obsthändler auf dem Feld. Und auf Hülya als der großen Schwester lastet eine riesige Verantwortung und natürlich auch ein großer Druck. Die Mutter, die selbst immer viel arbeitet, verlangt ihr total viel ab. Sie sagt es ja schon, es muss geputzt werden, es muss gekocht werden, ihr kleiner Bruder muss gewickelt werden. Und dann ist ja noch die Schule, aber die ist für Hülya eigentlich eher Nebensache. Sie soll andere Prioritäten setzen und ist dabei meistens auf sich allein gestellt.
Ich durfte ja nicht am Schwimmunterricht teilnehmen und manchmal durfte ich auch nicht mal in die Schule gehen. Das fällt mir gerade wieder ein. Soweit es möglich ist, hat meine Mutter oft mich nicht in die Schule geschickt und gesagt, dass ich krank sei, damit ich auf meine Geschwister achte. Ausflüge durfte ich auch nicht mit.
Ich erinnere mich gerade, dass wir auch so ein Mädchen in der Grundschule in der Klasse hatten. Die fällt mir gerade ein.
Die war auch regelmäßig nicht in der Schule.
Ganz genau. Und hatte auch einen ähnlichen Background, scheint mir.
Ja, für Hülya ist das voll die anstrengende Situation natürlich auch. Also zu Hause ist es auch so, dass ihre Mutter sehr, sehr streng mit ihr ist. Sie schreit, wenn ihr was nicht gefällt. Da fliegt auch mal ein Hausschuh. Die Mutter ist häufig unzufrieden mit ihrer Tochter und gleichzeitig kontrolliert sie jeden ihrer Schritte. All die Einschränkungen, die Verpflichtung begründet ihre Mutter damals damit, dass so eben das Leben von Mädchen auszusehen hat. Sie stützt sich dabei häufig auf die Religion. Hülya muss damals auch ein Kopftuch tragen, obwohl sie das nicht möchte. Und wenn sie heute so darüber nachdenkt, dann glaubt sie, dass ihre Mutter auf die Kinder eigentlich das übertragen hat, was sie selbst aus ihrer Kindheit kannte. Also, dass sie Traditionen, unter denen sie vielleicht auch selbst litt, einfach weitergegeben hat. Dass es ihr zwischen all der Arbeit auf dem Feld, der Überforderung mit Deutschland, dieser anderen Kultur und dem Vorhaben, sich hier ein neues Leben aufzubauen, so einen Halt gegeben hat. Und das auch, wenn ihre Kinder darunter litten. Und dass es ihr letztlich vielleicht gar nicht um religiöse Ansichten ging, sondern ein Ventil für die eigene Überforderung war. Wenn Hülya erzählt, dass sie die Hausarbeit und sowas gemacht hat, dann hat sie ihre Mutter natürlich entlastet, sich selbst zurückgenommen, auf die Geschwister aufgepasst. Und Hülya denkt so, ja, vielleicht kamen da Tradition und Überforderung zusammen.
Weil mein Opa war so, die Onkels waren ja so die Tanten, die haben keinen Bezug zu Kindern. Also Kinder haben nichts zu sagen gehabt, die mussten einfach machen, was die Eltern sagen, ob sie in Recht sind oder nicht in Recht sind. Und das nicht auf Augenhöhe und gar nicht, also.
Wie weit ihre Mutter dabei geht, das erfährt Hülya dann im Sommer 1990. Sie ist damals 11 Jahre alt. Die Familie fliegt in den Sommerferien in die Türkei nach Adana, einer Millionenstadt im Süden des Landes. Angeblich fliegen sie dahin in den Urlaub, obwohl Hülya und ihre Familie ansonsten nie in den Urlaub fahren. Und tatsächlich merkt sie vor Ort, also ein Urlaub wird das, was ihre Mutter da geplant hat, nicht.
Sie hat jetzt zuerst mich zum Friseur gebracht und meine langen Haare abschneiden lassen, zwangsweise. Dann hat sie mich in diese Koranschule gesteckt und meinen Bruder auch in eine andere für Jungs. Und ich habe da geweint, auch wollte nicht dahin.
Marius, jetzt ist immer nur von sie, von der Mutter die Rede. Und das ist ja irgendwie ungeheuerlich, was da passiert. Aber wo ist denn eigentlich der Vater in dieser ganzen Geschichte? Also spielt er da gar keine Rolle in dieser Familie?
Ja, das möchte man eigentlich meinen, ne? Das ist aber tatsächlich nicht so. Also der Vater lebt, der arbeitet ja auch in Deutschland, aber der tritt in dieser Familie total in den Hintergrund. Hülya hat damals auch nicht irgendwie das Gefühl, dass er nicht hinter ihr steht. Sie erklärt heute eher so, er hat den Mund einfach nicht aufbekommen, ne? Und die Mutter war diejenige, die die Regeln gesetzt hat und die Familie ist diesen Regeln dann gefolgt. Also der Vater spielt tatsächlich eigentlich keine Rolle in ihrer eigenen Geschichte.
Aber war der denn als Ernährer, als Unterstützer für die Familie, hat er da eine Rolle gespielt?
Genau, als Ernährer, aber da beschränkte sich seine Rolle dann irgendwie, aus Hülyas Erzählung geht das zumindest so hervor, dann auch auf diese Rolle. Und das, was die Kinder angeht und die Zukunft der Kinder, das hat halt eben Hülyas Mutter geplant und dann eben auf den Weg gebracht. So auch übrigens, wie Hülya jetzt gerade sagt, dieser Besuch in der Koranschule. Also diese Koranschule, in die Hülya da gesteckt wird, die kannst du dir so in etwa vorstellen wie eine sehr strenge Klosterschule, so hat Hülya das genannt. Da gibt es also strikte Regeln und einen durchgetakteten Tagesablauf. Früh am Morgen absolviert sie dann ihr erstes von 5 Pflichtgebeten, gegen 23 Uhr das letzte. Dazwischen lernen sie dann da mit dem Koran, sie putzen, sie nähen. Und Hülya, die ist da jetzt, aber die will da eigentlich nicht sein. Die will eigentlich nur noch zurück nach Deutschland. Nachts träumt sie sich zurück zu ihrer Familie, sie denkt an ihre Geschwister und sie will nur noch zur Schule in Rielinghausen wieder gehen dürfen.
Das vergisst man nicht, bis heute nicht, dass man irgendwo ausgesetzt, ich weiß nicht, ob man sagt, verschleppt worden ist. Du bist noch ein Kind. Nicht nur, dass du abhauen kannst, du weißt auch gar nicht, wo du Hilfe holen kannst, also ganz hilflos.
In dieser Zeit in der Koranschule hat Hülya keinen Kontakt eigentlich zu ihrer Familie, im Gegensatz zu den anderen Kindern, die dort sind. Sie sitzt häufig alleine und wartet, dass irgendjemand kommt. Manchmal bekommen die anderen Besuch und Geschenke und Hülya sitzt da halt und niemand kommt und keiner bringt Geschenke. Und erst nach 2 Jahren darf sie dann tatsächlich unverhofft doch zu ihrer Familie zurückkehren. Und der Grund ist ziemlich banal. An der Koranschule sind sie nämlich unzufrieden mit Hülyas Leistungen und ihrem Verhalten. Sie finden sie einfach ungezogen und entscheiden, sie muss gehen. Und Hülyas Mutter, der gefällt das natürlich gar nicht. Doch auch ihr bleibt natürlich irgendwie nichts anderes übrig, als das eigene Kind zurückzunehmen. Sie nimmt die Tochter wieder auf und Hülya ist also wieder zurück in Deutschland und damit auch in ihrem alten Leben. Und das freut sie zuerst, weil sie eben nicht mehr in dieser Schule ist. Gleichzeitig kommt aber auch der alte Druck direkt wieder auf und sie sitzt in den alten Strukturen fest. Und das ändert sich erst, als Hülya älter wird. Sie kommt damals auf eine neue Schule und dort herrscht ein Kopftuchverbot. Naja, also besser gesagt, die Lehrer und Lehrerinnen sagen im Grunde, die Kinder dürfen hier kein Kopftuch tragen. Das ist natürlich jetzt auch grenzwertig, ne? Es kann ja durchaus Kinder geben, die es möchten. Aber diese Situation spielt Hülya als Einzelperson ziemlich in die Karten, weil sie ihr Kopftuch hasst. Und ihre Mutter schimpft zwar, aber im Endeffekt legt sie ihr Kopftuch ab. Und Hülya erfährt durch diese Situation zum ersten Mal, dass die Regeln, die von der Mutter aufgestellt werden, nicht unumkehrbar sind. Und jetzt macht sie Folgendes. In den nächsten Jahren erkämpft sie sich immer weitere kleine Freiheiten. Also sie wird ja jugendlich, das heißt, sie sucht sich dann einen Nebenjob, sie verdient ihr eigenes Geld und sie kauft sich dann zum Beispiel gegen den Willen der Mutter zum ersten Mal eine eigene Jeans. Vorher durfte sie nur lange Röcke tragen. Und so pusht sie die Linie immer weiter und weiter. Und gleichzeitig erreicht sie trotz diesem ganzen Druck und den Aufgaben, die sie da meistern muss, ein wichtiges Ziel für sie, nämlich ihren Hauptschulabschluss. Aber diese kleinen Schritte, die sie da in ein unabhängiges Leben geht, die finden ein jähes Ende. Und jetzt müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Es ist nämlich so, dass die Freundin von Hülyas Onkel, die schlägt ihr vor, komm, wir können doch gemeinsam Urlaub in der Türkei machen.
Und diese Freundin ist auch aus der Türkei?
Ja, die lebt in Deutschland, genau, aber beide haben auch Familie in der Türkei und schlägt vor, komm, wir machen so einen gemeinsamen Urlaub da, quasi als Belohnung auch für den Hauptschulabschluss, den du da jetzt in der Tasche hast. Mhm. Und Hülyas Mutter, die stimmt den Urlaubsplänen zu. Und bei Hülya schrillen in dem Moment erstmal alle Alarmglocken. Sie denkt, will mich meine Mutter jetzt wieder irgendwie in die Türkei bringen, ne? So, aber sie denkt dann, okay, ich fliege mit dieser Freundin, die ist modern und aufgeschlossen und dann freut sie sich auch darauf. Und tatsächlich fliegen sie dann in den Urlaub und dieser Urlaub beginnt schön. Sie gehen ans Meer, sie sprechen auch über so einen Jungen, den Hülya ganz gut findet. Alles ist wunderbar, bis dann ein Pflichtbesuch bei den ungeliebten Tanten ansteht. Hülya will da nicht hin, ihre Tanten waren es, die den Besuch in der Koranschule auch mitorganisiert haben. Die sind unglaublich konservativ. Aber sie weiß, ihr bleibt keine andere Wahl. Und als sie dort ankommen, geht alles ganz schnell.
Als ich dann dort war, haben sie mir meinen Pass weggenommen, alles und mich in ein Zimmer eingesperrt. Und sie hatten noch keinen Mann in Aussicht, aber wollten mich verheiraten.
Hülya soll zwangsverheiratet werden. Und wenn man darüber spricht, das war auch bei mir bei der Recherche so, ist es natürlich irgendwie so ein viel diskutiertes Schlagwort. Ne? Das wirft man einfach so in den Raum und dann hat man irgendwelche Vorstellungen im Kopf und das endet halt sehr schnell natürlich irgendwie in Pauschalisierung. Ne?
Ja, und ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt auch gehört, sie ist 17, sie hat auch schon angefangen, auf eigene Faust Geld zu verdienen, sie trägt Jeans. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man ernsthaft erwartet, ein ja dann doch auch wirklich so weit säkularisiertes junges Mädchen da in so ein Modell überhaupt reinzukriegen.
Ja, das stimmt. Das sind total berechtigte Gedanken, die ich auch hatte. Ich habe zur Recherche für diese Geschichte mit Terre de Femme gesprochen, der Frauenrechtsorganisation, die da ja auch große Expertise auf dem Feld haben. Und die haben gesagt, also wenn man sich die Motive anschaut, warum junge Frauen zwangsverheiratet werden, dann sind die ganz unterschiedlich. Also das können zum Beispiel religiös begründete Motive sein. Das können Motive sein, die mit Tradition begründet werden. Das kann auch ein vermeintliches Sicherheitsgefühl sein, dass Eltern irgendwie denken, okay, unser Kind ist dann irgendwie untergebracht. Also man kann das immer nur im Einzelfall betrachten. Mhm. Und so muss man das natürlich auch bei Hülya machen. Es gibt aber Dinge, die sich schon doppeln bei unterschiedlichen Fällen. Und das ist auch bei ihr der Fall. Also es ist so, dass Hülya ja nach dem Hauptschulabschluss quasi in die Türkei gebracht wird. Und häufig ist es bei anderen Fällen auch so, dass zum Beispiel die Sommerferien genutzt werden. Also ein längerer Zeitraum, wo die jungen Frauen oder Mädchen eben nicht zugänglich für andere Personen sind. Zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Ja, dann sind die halt so von der Bildfläche verschwunden. Und in Hülyas Fall ist das ja auch irgendwie ziemlich gefahrlos für die Familie, weil sie hat ihren Abschluss ja in der Tasche. Ja. Und da werden die Lehrer und Lehrerinnen nach den Ferien vermutlich nicht mehr nachforschen, was mit Hülya passiert ist. Und wenn es schlecht läuft, das weiß Hülya jetzt auch, als sie damals in der Situation ist, dann wird sie letztlich nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Sie ist insgesamt 2 Wochen bei ihren Tanten eingesperrt.
Und dann kam mir halt die Idee, dass ich gesagt habe, ich hatte auch schon Kontakt mit Jungs, aber nur so Kontakt, aber mir ist irgendwie die Idee, ich weiß auch nicht, woher das gekommen ist, gesagt, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Dann war ich ja für die nicht gebrauchbar. Ich habe auch gesagt, dass ich einen Freund habe und den ich werde ich sofort, wenn ich zurück bin, heiraten, wenn ich in Deutschland bin.
Schön raffiniert, ne? Eigentlich eine super Strategie. Wie haben die Tanten da reagiert?
Ja, raffiniert, aber auch nicht ganz ohne Risiko natürlich, weil du sagst das, ne? Sie weiß halt nicht, wie die Tanten reagieren. Also es sind alle völlig aufgeregt und außer sich und glauben gar nicht so, was Hülya da sagt. Und das ist ein Riesenproblem damals für die Familie. Die Tanten sprechen dann mit der Mutter, sagen, was machen wir denn jetzt? Und Hülya ist ja dann super schlau, weil sie eben diese andere Lüge direkt hinterher schiebt, um die Situation einzufangen, dass sie nämlich sagt, da ist jemand in Deutschland, ein junger Mann, den kenne ich, der würde mich heiraten. Und das führt dann letztlich dazu, ob man es glaubt oder nicht, auch ohne Nachforschungen der Tanten und der Mutter, dass sie zurück nach Deutschland gehen lassen, in der Hoffnung, dass sie da dann jemanden heiratet. Und alle sind irgendwie so erleichtert, okay, wir haben doch eine Lösung gefunden, sie heiratet jetzt zwar nicht hier, aber sie wird sehr fix in Deutschland heiraten. Und als dann dort diese Lüge auffliegt, da ist es natürlich schon zu spät. Also die Mutter ist völlig außer sich. Die Stimmung ist schlechter als je zuvor. Die Mutter ist wütend, die macht ihr Vorwürfe, die beschimpft sie. Aber Hülya ist jetzt so weit, an der perlt das alles nur noch ab. Also ihre Mutter hat ihr so viel Leid angetan in den zurückliegenden Jahren. Eigentlich will sie nur noch ihre Ruhe haben und ihr eigenes Leben führen. 3 Monate lebt sie dann noch zu Hause, bis dann ein weiterer Schlag kommt. Sie kommt eines Nachmittags zurück von der Arbeit und das Haus ist seltsam still.
Dann haben sie meinen kleinen Bruder, der war 9 Jahre alt, meine Schwester war 12 Jahre alt, haben sie so in die Türkei verschleppt, ohne dass ich wusste, ich bin nach Hause gekommen, da war keiner da. Also ich habe nichts mitbekommen, wie sie geplant haben oder so, gar nichts.
Ganz klar, wie das passieren kann. Ich stelle mir vor, wenn die auch da arbeitet, dass die doch da auch wirklich jede Menge Kontakte hat, auch außerhalb der Familie. Wieso holt die da keine Hilfe? Wieso greift da niemand ein?
Ja, da habe ich sowohl mit ihr drüber gesprochen, als auch mit Terre de Femme. Und man muss da den zeitlichen Kontext auch beachten, ne? Also diese Geschichte liegt gut 1,5 Jahrzehnte zurück.
Stimmt.
Sogar ein bisschen mehr. Die Hilfsstrukturen waren da einfach noch nicht so ausgebaut. Ja? Also es gab nicht an jeder Stelle irgendwie ein Seelsorgetelefon, wo sich junge Mädchen in Hülyas Situationen hinwenden konnten. Und heute ist es so, das hat man mir bei Terre de Femme gesagt, wenn man an ein Handy kommt oder so, dann kann man sehr schnell ergoogeln, wo es Hilfe gibt. Das war damals einfach nicht der Fall. Und das hat ihr auch einfach niemand zugehört.
Aber Marius, du hast ja gerade nochmal auch die verschiedenen Motivlagen genannt, die dir auch bei Terre de Femme genannt wurden. Was hat denn die Mutter eigentlich jetzt hier auch für ein Motiv, jetzt die kleinen Geschwister in die Türkei zu bringen?
Das sind unterschiedliche Motive. Dass sie jetzt die Geschwister in die Koranschule gibt, das begründet sie damit, dass Hülya ein schlechter Einfluss für ihre kleinen Geschwister ist. Also, dass die sich so viel rausnimmt, nicht den Regeln der Mutter folgt. Sie sagt gegenüber Hülya, die mussten hier raus, ich habe die jetzt in die Koranschule gegeben, dann haben die nicht mehr deinen schlechten Einfluss, den du eben so auf sie überträgst. Und gleichzeitig, wenn wir nach der größeren Motivlage von Hülyas Mutter nochmal fragen, dann ist es so, dass sie, wenn sie heute mit viel, viel Abstand darauf blickt, sagt, meine Mutter war, glaube ich, einfach überfordert in der Situation mit so vielen Kindern, mit so viel Arbeit, mit diesem neuen Umfeld. Aber bis sie das erfahren hat und so einordnen konnte, da ist ziemlich viel Zeit vergangen. Und dass die Geschwister jetzt in der Türkei sind, das ist für Hülya dann der letzte ausschlaggebende Grund zu beschließen, okay, ich versuche jetzt mit allen mir möglichen Mitteln, die sich irgendwie ergeben, meiner Familie den Rücken zuzukehren. Und sie findet dann tatsächlich auch Hilfe letztlich beim Jugendamt. Und das vermittelt ihr einen Platz in einem betreuten Wohnprojekt für Mädchen, die Schutz brauchen. Und für Hülya ist das ein totaler Segen. Also endlich muss sie nicht mehr den Haushalt für andere machen. Endlich hat sie Zeit für sich. Endlich muss sie sich nicht mehr für alles, was sie macht, rechtfertigen. Und diese neue Umgebung führt dazu, dass sie auch mit Hilfe der Sozialarbeiterin immer weiter an Selbstständigkeit gewinnt.
Ich habe ja dann dort meinen Führerschein gemacht, dann habe ich Ausbildung abgeschlossen und angefangen zu arbeiten erstmal. Und dann habe ich 4 oder 5 Jahre gearbeitet und später habe ich mein Abitur nachgeholt und studiert. Also es hat sich immer nach und nach entwickelt. Also es ist nicht so, dass ich dann auf einmal... Ich war halt ein, wie sagt man dazu, immer so ein Vorzeigemuster. Also ich habe wirklich ein Dankeschön-Schreiben auch vom Jugendamt bekommen, weil ich die Hilfe so gut genützt habe. Es gibt wenige, die das wirklich alles mitgenommen haben, was möglich ist. Also.
Und hat sie denn in dieser Zeit dann also auch wirklich den Kontakt zu der Familie komplett unterbunden und abgebrochen?
Ja, sie hat den tatsächlich weitestgehend reduziert. Am Anfang hat sie ihn abgebrochen. Und dann später war es auf ein Minimum reduziert und sie brauchte das auch. Es folgen nämlich insgesamt 4 Jahre, in denen sie sich so nach und nach mit Erfolg dann auch emanzipiert. Und dann erfährt sie aber eines Tages, weil eben so ein kleiner Grad an Kontakt dann doch irgendwann wieder besteht, erfährt sie, dass ihre Schwester, die immer noch in der Türkei lebt, nun ebenfalls verheiratet werden soll. Ihre Tanten haben einen passenden Mann ausfindig gemacht.
Ich habe gesagt, ich möchte ganz eindeutig wissen, magst du den, möchtest du auch wirklich heiraten? Oder sie hat gesagt, nein, ich möchte den auf jeden Fall nicht.
Hülya, die lebt mittlerweile in Stuttgart und merkt so, wie frei sie da eigentlich lebt. Und ihr wird klar, wie unfrei ihre Schwester in der Türkei leben würde. Und eigentlich, ich hatte das ja auch schon am Anfang gesagt, eigentlich ist sie kein Typ, der irgendwie das Abenteuer sucht. Sie überlegt irgendwie 3-mal, bevor sie eine Entscheidung trifft. Aber in dem Moment, in dem ihre Schwester sagt, ich möchte diesen Mann nicht heiraten, entscheidet sie, ich hole meine Schwester da raus. Und gemeinsam mit Freunden und Freundinnen entwickelt sie dann einen Plan. Esme, ihre Schwester, wird im Januar 2002 verlobt. Die Hochzeit soll im August stattfinden. Und Hülyas Plan sieht so aus. Zunächst einmal will sie wieder Vertrauen zu ihrer Mutter gewinnen. Also sie sucht da jetzt doch wieder möglichst viel Kontakt, geht auf sie zu. Sie spricht mit ihr über die Heiratspläne, sagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich finde ich die Pläne ganz gut. Esme wird bestimmt glücklich in der Ehe sein. Und sagt dann auch so Dinge, wie könnte ich nicht bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen? Die schmiert er da also so richtig Honig um den Mund. Und tatsächlich nach Wochen der Überzeugungsarbeit darf sie dann zu ihren Tanten und ihrer Schwester in die Türkei fliegen.
Wir haben das Vertrauen von ihnen gewonnen, weil sie haben immer wieder mit mir gesprochen und haben gesagt, wir müssen sie verheiraten und sie möchte das auch und das ist auch das Beste immer wieder. Und dann habe ich auch angefangen mit Gift zu kaufen. Also wir haben schon Teile gekauft gehabt, wirklich. Und dann haben die auch vertraut gehabt, dass sie auch mal eine Stunde mit mir alleine gelassen haben.
Hülya ist also in der Türkei und bei ihren Tanten braucht es also auch noch Überzeugungsarbeit. Die sind auch noch skeptisch, ob Hülya das alles ernst meint, was sie da erzählt. Aber wenn sie dann gemeinsam, die zwei Schwestern, diese freien Stunden haben, dann nutzt Hülya die Zeit, um ihre Schwester in den Fluchtplan einzuweihen. Sie hat nämlich einen Pass von einer Freundin dabei und darin ist ein Kinderbild, das Esme ähnlich sieht und damit soll sie später ausreisen.
Sie hat ja andere Daten gehabt, die sie auswendig lernen musste. Den Pass. Sie musste ja den Namen vom Pass auswendig lernen, Geburtsdatum, Adresse, alles mögliche Daten von diesem neuen Person, die sie sich ausgegeben hat. Das haben wir immer wieder, wenn wir Möglichkeit haben, geübt.
Es vergeht so eine gute Woche und dann gibt Hülya vor, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester eine weitere Tante besuchen möchte. Damit sind dann übrigens alle einverstanden, weil Familienbesuch, das ist okay. Und weil es so gut läuft, fragt Hülya dann auch noch fast beiläufig so, ist es eigentlich auch okay, wenn wir nach dem Besuch bei der Tante noch zu einer Freundin von mir fahren? Die habe ich schon lange nicht gesehen. Und das stößt erst auf so ein bisschen mehr Widerwillen, aber letztlich stimmen dann doch alle zu. Die zwei Schwestern bleiben also dann 2 Tage bei der Tante, dann verabschieden sie sich und statt dann zu einer Freundin zu fahren, rufen die beiden ein Taxi und lassen sich an einen vereinbarten Treffpunkt fahren, an dem ein Freund aus Deutschland mit einem Mietwagen auf sie wartet.
Wir sind dann nach Antalya gefahren, das war 400 Kilometer entfernt, aber die Straßen sind so schlecht, dass wir 10 Stunden gebraucht haben bis dorthin. Wir sind ganze Nacht durchgefahren und meine Schwester hatte auch eine Perücke aufgesetzt.
Hülya hat für die Flucht extra den weit entfernten Flughafen in Antalya ausgesucht, nicht den nahegelegenen in Adana. Ihr war klar, also falls ihre Familie die Schwestern suchen würde, dann in der direkten Umgebung eher. Und während der Fahrt, da klingelt die ganze Zeit und ununterbrochen das Handy. Die Tanten versuchen immer wieder, sie zu erreichen, haben natürlich auch bemerkt, dass die 2 Schwestern abgehauen sind. Aber die beiden fahren einfach immer weiter. Und im Morgengrauen kommen sie dann in Antalya an. Dort steht den Schwestern eine letzte Hürde bevor, der Grenzschutz. Und die alles entscheidende Frage ist, kommt Esme mit dem falschen Pass durch?
Ich bin zuerst geflogen nach Frankfurt und meine Schwester 2 Stunden später und ich habe dort auf sie gewartet. Wir wussten nicht, ob das klappt. Wir hatten auch gar keinen Kontakt zu dem Zeitpunkt auch.
So waren die Zeiten ohne Smartphone. Was für ein Krimi. Jetzt ist die große Frage, hat sie es geschafft, ihre Schwester zurückzukriegen nach Deutschland?
Ja, hat sie. Also sie hat es geschafft. Nach 2 Stunden Warten und Zittern kommt Esme in Frankfurt an.
Wir sind in die Arme gefallen. Ich glaube, Tränen sind geflossen. Ich war so glücklich. Es gibt sogar ein Foto von dem Moment. Sie mit Perücke und so. Und ich war so glücklich, endlich wieder da.
Wie reagiert Ihre Mutter, als sie erfährt, dass ihre Schwester
Sie war stinksauer, hat beschimpfen mich, am Telefon auch angerufen, wie konnte sie das machen, warum hast du ihr das angetan?
Was haben Sie gesagt?
Ja, sie wollte nicht heiraten und es wäre eine Zwangsheirat gewesen. Zwangsheirat bedeutet Zwangsvergewaltigung, also und auch wenn sie das nicht versteht, das war mir egal.
Aber war das nicht richtig gehend justiziabel, also die Schwester da wegzuholen, wo sie ja eigentlich offiziell mit den Erziehungsberechtigten war? Also wie konnte das so stehen bleiben? Wie ging das dann weiter?
Ja, also ich meine, natürlich, du kannst nicht einfach einen Pass von einer fremden Frau nehmen, den deiner Schwester geben und die dann da rausholen. Aber Hülya war in dem Augenblick hat sie gesehen, dass sie so dringend ihre Schwester da rausholen muss, dass ihr das alles egal war. Sie hat dann auch in unserem Gespräch noch gesagt, ich habe nie in meinem Leben was Illegales eigentlich gemacht. Aber es gibt diese Ausnahmesituation in meinem Leben und da war das einfach notwendig. Und sie hat ja Esme dann in der ersten Zeit bei einer Freundin untergebracht. Das hat sich später dann noch geändert. Die Schwester ist dann auch zu ihr gezogen, später dann auf eigenen Beinen gestanden. In dieser allerersten Zeit in Deutschland zurück holt Esme erst einmal ihren Schulabschluss nach und macht dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Und im Gegensatz zu Hülya ist sie übrigens weiterhin sehr gläubig. Das ist etwas, das sie aus der Koranschule mitgenommen hat.
Ach, spannend. Mhm.
Und doch trennt die Schwestern ansonsten wenig. Und auch Hülya hat dann übrigens natürlich weiter ihren Weg gemacht. Sie wird Sozialarbeiterin, als Familienhelferin unterstützt sie sowohl Kinder als auch Eltern, in deren Familien es Probleme gibt. Sie hat da ja eben selbst ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Und einige Jahre nachdem sie Esme gerettet hat, hat sie dann ein Buch über ihre Geschichte geschrieben und darüber in Schulen und bei Lesungen gesprochen.
Ja, was einem nicht umhaut, macht einem stark, sage ich immer. Und es ist wirklich so. Also das, was ich alles erlebt habe und immer noch da bin, das hat mich stark gemacht. Und wir sind, glaube ich, Resilienzfälle auf jeden Fall. Wir haben uns auch so weiterentwickelt, immer wieder aufgestanden. Aber ganz weg wird es nicht sein. Also es ist ja immer da halt. Man muss lernen, damit zu leben, mit seiner Vergangenheit. Also ganz löschen geht ja nicht.
Marius, was für eine Geschichte. Und ich meine, woher nimmt Hülya all diese Kraft, fragt man sich doch, wenn sie jetzt 15 Jahre später auf das zurückblickt, was ihr damals passiert ist. Wie spricht sie eigentlich heute darüber? Also wir haben ja gehört, sie glaubt an dieses Prinzip der Resilienz. Aber steckt ihr das nach wie vor in den Knochen? Wie ist dein Eindruck?
Ich glaube, Da gibt es ganz unterschiedliche Facetten in ihrem Leben und je nachdem, was man anspricht, ist da noch die Erinnerung oder eben auch nicht. Also sie hat ihren eigenen Weg gemacht. Hülya hat ja echt viel geleistet einfach und sich völlig von ihrer Mutter emanzipiert und ihre Schwester übrigens auch. Also sie sieht da, dass die Mutter keinen Einfluss mehr auf das eigene Leben nehmen kann, das nicht mehr lenken kann, ne? Und das ist aber gleichzeitig auch ein Punkt, der sie schon immer noch sehr beschäftigt, dieses Verhältnis zu ihrer Mutter heute. Und da ist es so, dass sich das auf jeden Fall verbessert hat. Also sie haben sich im Laufe der letzten Jahre vorsichtig angenähert. Aber Hülyas Mutter versteht bis heute nicht, warum sie unbedingt ihren eigenen Weg gehen musste, warum ihr Schule, Ausbildung und Beruf so wichtig waren. Aber, ja.
Das finde ich wirklich verblüffend. Also man könnte doch auch denken, die Mutter könnte vor Stolz platzen über den Weg, den ihre Töchter da eingeschlagen haben, weil es ja letzten Endes auch genau ein Weg ist in eine viel größere Selbstständigkeit, in einen Weg, der ihr offenbar ja immer verschlossen geblieben ist, die sie völlig überfordert war von den Gegebenheiten.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Grund, warum Hülya sich schon viel in den letzten Jahren, auch nach Veröffentlichung ihres Buches vor allen Dingen, nochmal mit den Motiven befasst hat, die da bei ihrer Mutter vorlagen. Und sie hat sich halt viel mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und kann sich heute auch besser erklären, meint sie, warum ihre Mutter so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Nämlich, dass sie damals wirklich überlastet war und dass sie einfach nach Wegen gesucht hat, ihre Kinder abzugeben. Also wir haben das ja vorhin gehabt, man muss sich jeden Einzelfall einzeln ansehen. Und Hülya hat das Gefühl, dass ihre Mutter damals einfach gesagt hat, jedes Kind, das verheiratet oder in der Koranschule untergebracht wird, das ist ein Kind weniger, das ich versorgen muss.
Haben Sie mit Ihrer Geschichte Ihren Frieden gemacht?
Nicht ganz. Also würde ich sagen, man vergisst es ja nicht. Man kann es auch nicht ganz den Frieden machen. Man lebt halt damit, mit der Geschichte.
Wird das immer so sein?
Im Moment ja, glaube ich. Weil ich habe hier so ein Urvertrauen verloren durch das, dass wir verschleppt worden sind von unseren Eltern, sage ich mal. Mein Vater hat sich ja nicht gewehrt. Dadurch haben wir Urvertrauen verloren an unsere Eltern. Die Beziehung ist da gebrochen und das bleibt leider.
Wie geht's ihr denn heute? Was macht sie? Wie denkt sie jetzt darüber?
Also ihr geht's gut, sie hat einen Job, der ihr Freude bereitet, sie hat einen Neffen, um den sie sich gerne kümmert, die verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und sie kümmert sich übrigens immer noch um alles, was die Familie betrifft, heute aber, weil sie es möchte und nicht, weil sie es muss.
Wenn irgendwas gemacht wird, die fragen nur mich, auch wenn es nur Auto kaufen ist, gell, das ist unglaublich, wenn die verreisen wollen, wie muss ich das machen, Versicherung abschließen. Wie Familienoberhaupt bin ich eigentlich?
Die Familie gibt heute aufeinander Acht. Sie tolerieren die unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben, ohne sich dadurch auseinanderbringen zu lassen.
Wenn die zu mir Besuch kommen, Weihnachten oder so, dann mache ich immer einen Braten für sie mit Hellalfleisch und dann einen dann in nachhaltige Fleisch. Bio oder nachhaltig und so. Ich gucke immer danach. Ich respektiere ihre Religion, sie achten darauf. Ich habe auch einen Gebetsteppich da, wenn sie beten wollen. Ja, und es wird halt kein Alkohol getrunken, wenn sie da sind. Aber in meinem Soße ist dann schon Wein drin. Aber nicht in denen ihr. Ich mache immer zwei. Also.
Ein ganz und gar überraschendes, kleines, aber doch umso spektakuläreres Happy End. Marius Elfering, hab ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei Plus Eins und vor allem für deine Geschichte.
Danke dir, hat mich gefreut.
Und wenn Sie möglicherweise gerade beim Hören gedacht haben, Mensch, ich habe da auch noch was erlebt, was ich unbedingt erzählen möchte. Wir freuen uns sehr über Ihre Mail an plus1@deutschlandradio.de und über Ihre Höreindrücke oder Feedback im Allgemeinen und im Besonderen freuen wir uns natürlich auch. Und wenn Sie noch Lust haben auf weitere Geschichten, dann empfehle ich Ihnen dringend unseren zweiten Podcast. Da lernen Sie die blinde Museumsberaterin und Mediatorin Anna-Lena Knoas als Plus1 kennen. Eine sehr eindrucksvolle Frau, von der man eine Menge in Sachen Optimismus und Vertrauen lernen kann.
Weil es für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, dieses Vertrauen nicht zu verlieren. Also ich bin dann desto selbstbewusster in der Situation, je mehr gute Erfahrungen ich auch im Vorfeld gemacht habe. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch wie ein Selbstläufer.
Annalena Knorrs ist unser Plus-1-Lieblingsgast in dieser Woche nachzuhören im Plus-1-Podcast. Den finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn wir uns wiederhören.